Ja, liebe Gemeinde, ich fühle mich nicht wie ein Hinterbliebener, sondern wir können uns durchaus fühlen als der lebendige Kernleib des Herrn Jesus Christus. Schön, euch heute Morgen zu sehen. Obwohl wir uns alle unterscheiden im Aussehen, in unserer beruflichen Ausführungen und Aufgaben, in unseren Vorlieben und Interessen. Wir haben sehr vieles gemeinsam, so unterschiedlich wir auch sind. Wir leben alle miteinander in einer Zeitepoche, die uns sehr prägt. Zweitens, wir alle sind in unterschiedlicher Weise von den Ereignissen in Europa und der ganzen Welt betroffen. Und wir kennen alle die Sehnsucht nach einem sinnvollen Leben. Und wir haben alle, die wir hier sind, nur ein einziges Leben. Nur ein einziges Leben. Und ich möchte den Wert dieses einzigartigen Lebens, das wir führen, uns nochmal vor Augen führen. Phil Bosmans, ein flämischer Dichter, schreibt Folgendes: Mensch, ich hab dich gern. Es ist kein zweiter so wie du. Einmalig, ganz ursprünglich und unwiederholbar. Phil Bosmans ist ein Mann, dessen Augen mit dem Quellwasser der ewigen Liebe gewaschen sind und geschärft, und er hält uns sozusagen einen Spiegel vor Augen, wer wir denn eigentlich sind. Du bist in deiner Art einzigartig, einmalig, du bist unwiederholbar. Da muss man doch Respekt vor sich selbst bekommen, stimmt's? In dieser Predigt möchte ich mit euch auf die Suche nach dem Sinn des Lebens gehen. Und deshalb, wir nehmen kein schweres Reisegepäck mit. Wir wollen nur ein Gepäckstück mitnehmen. Das ist unser Selbst, dass wir das, was wir im tiefsten sind, das wollen wir mit auf diese Reise nehmen. So gestärkt, du bist einmalig, einzigartig, unwiederholbar, gehen wir also auf die Reise. In meinen Gesprächen über dieses Thema mit Menschen sind folgende Antworten gekommen. Was ist der Sinn des Lebens? Da sagt mir einige junge Leute: Helmut, das geht doch gar nicht mehr um Sinn. Das ist doch viel zu tiefsinnig. Es geht einfach nur noch ums Sein, ums Überleben. Wir brauchen noch gemeinsam eine Zukunft. Und wir denken an junge Leute, die auf die Straße gehen und die sagen: letzte Generation, allerhöchste Zeit, es geht ums Überleben. Andere sehen mehr in der Karriere, den Einfluss, den sie haben, oder vielleicht auch Machtausübung, ihr großes Ziel. Sie wollen etwas Besonderes leisten in der Kunst, Wissenschaft, in der Medizin oder auch im Handwerk, egal in welchen Bereichen. Und mein Name soll etwas gelten. Der soll bekannt sein, wenn möglich. Ich bin doch etwas wert. Je größer unsere Leistung, desto mehr Einfluss haben wir. Und andere sagen wieder: in meinem Beruf möchte ich etwas für das Leben dieser Welt tun, gute Beziehungen bauen. Und ich finde, da ist viel Gutes dran. Andere wieder sagen: mein Ziel ist, die Familie zu pflegen, alles zu tun für eine gesunde Entwicklung meiner Kinder, für harmonische Verbindungen im ganzen Leben. Und wieder andere streben nach Lustgewinn. Das Leben muss doch Spaß bringen. Wohlleben wird gesucht und reizvolle Lustempfindung immer wieder neu und wenn es geht gesteigert. Wenn man dann aber die Dichter und Philosophen befragt, was ist der Sinn unseres Lebens? Dann bin ich erschreckt. Es ist, als schlügen sie mit einer Keule auf die Menschheit ein, wenn sie sagen, wie etwa Jean-Paul Sartre, das Leben ist absurd, widersinnig. Camus sagt, das Leben und das Universum sind sinnlos und ohne Bedeutung. Und Alexander von Humboldt, dieser kluge Forscher, ruft aus, wenn wir doch wüssten, wozu wir leben, das Leben ist der größte Unsinn. Sie gehen davon aus, dass dieses Universum das Produkt einer Zufallsentwicklung ist. Diese Entwicklung führt nach nirgendwohin. Und mit dem persönlichen Tod ist ohnehin alles aus. Streng atheistisch gedacht, sagen sie, das Leben sinnlos ohne Bedeutung. Das ist doch kaum auszuhalten. Wir haben vorhin unsere Einzigartigkeit gerühmt, einmalig, unwiederholbar und am Ende wie Unkraut weggeworfen, alles sinnlos. Irgendwie sträubt sich da etwas in uns und es zeigt schmerzlich, wir haben die Antwort auf die Frage nach dem Sinn vielleicht verloren. Im Dunkel unserer Geschichte wissen wir nicht mehr, woher wir kommen, was unser Sein bedeutet. Wenn wir als Christen über den Sinn des Lebens nachdenken, steht am Anfang dieses Universums, in dem wir uns ja doch wohlfühlen und dankbar sind für die Schönheiten, da steht ein großes Geheimnis. David, dieser große König Israels, schreibt im Psalm 139, Vers 16 folgendes. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Das sind geheimnisvolle Worte, mystische Worte. Augen, die David schon sahen, als er noch gar nicht existierte, als noch kein Fünkchen von ihm am Leben war. Augen, die ihn sahen. Eine Instanz, die schon den Überblick hatte über sein Leben. Alle Tage waren in dein Buch geschrieben. Das ist geheimnisvoll. Da kommen unsere Gedanken irgendwie nicht mehr mit. Was ist das für eine Instanz, die da am Anfang steht? Die Bibel, das große Menschheitsbuch, stellt uns diese Instanz vor. Und zwar so in einem Gespräch mit Mose. Mose, der Mann Gottes, hatte in der Steppe auf einmal ein sonderbares Erlebnis. Ein Busch fängt an zu brennen, ohne sich zu verzehren. Das Feuer hört nicht auf, der Busch versenkt nicht, es riecht nichts nach verbranntem Holz. Und er geht dazu und dann hört er das Wort, ziehe deine Schuhe aus, hier ist heiliges Land. Und als er fragt, wer bist du, kommt die Antwort, ich bin der Ich Bin. Und damit will er zum Ausdruck bringen, ich bin, ich war gestern, ich bin jetzt und ich werde in alle Zeit sagen können, ich bin der Ewige. Und da kommt unser Verstand schon in Schwierigkeiten. Wir kennen doch nur, dass eine Sache einen Anfang hat und irgendwann auch mal zu Ende geht. Aber hier ein Gott ohne Anfang, ohne Ende, ich bin. Ich bin. An dieser Stelle muss ich einen kleinen Einschub machen. Wenn wir Menschen aus vergangenen Jahrhunderten verstehen wollen, müssen wir immer seinen Zeitgeist beachten, in dem er lebte. Was für möglich gehalten wurde und was nicht für möglich gehalten wurde. Und darin bewegt er sich. Bei uns in dem Zeitgeist, in dem wir leben, heißt es, alles hat einen Anfang, alles hat ein Ende. Ich bin ewig, ohne Anfang, kaum zu denken. Aber das ist die Beschränktheit unseres Verstandes. Das ist die Prägung aus unserem Zeitgeist. In Apostelgeschichte 17, Vers 24 wird uns gesagt, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde. Dieser Gott hat diese Welt gemacht. Er ist der Ursprung dieser Welt. Es ist ein persönlicher Gott. Aus seinen Absichten, aus seinem Willen heraus ist die Welt geschaffen zu einem bestimmten Zweck. Und wir lesen in den Versen 26 und 27 der Apostelgeschichte. Und Gott hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie Gott suchen sollen, ob sie wohl ihn fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Das ist ein erstaunliches Wort, weil es einmal sagt, wir Menschen kommen aus der Hand Gottes. Und Gott möchte, dass wir ihn suchen, ihn fühlen und finden. Das mutet uns seltsam an. Gefühle kommen und gehen. Darauf soll man sich verlassen. Es steht nicht da, wenn du nach längerem Denken logisch alle Konsequenzen ziehst, dann erscheint irgendwann mal auch die Möglichkeit für Gott. Es steht, dass wir ihn suchen sollen, fühlen und finden möchten. Hier sind wir an einem geheimnisvollen Punkt, nämlich an dem Punkt der Liebe. Wie hast du denn deinen Ehepartner gefunden? Doch nicht logisch ausgedacht, so und so müsste sie sein, so und so gekleidet und mit diesen oder jenen Interessen und dann gucke ich mal, ob da eine irgendwie passt. So sind wir nicht rangegangen. Die meisten, erst ein Blick von mir, dann ein Blick von dir und so langsam bahnt sich etwas an und man spürt so im Inneren, das hat etwas mit Empfinden zu tun. Wisst ihr, wie die Bibel diesen Prozess nennt? Das ist Glaube. Auf Griechisch heißt das Pistoein und bedeutet so viel wie, ich vertraue mich dem anderen an. Und weil man Gott nicht sieht, da kann man sich ihm so anvertrauen, dass man sein Wort liest, die Bibel, und sich darauf einlässt, auf einen Dialog. Und du wirst spüren, ob dieser Gott für dich da ist oder nicht. Deshalb, zum sinnvollen Leben gehört es, suche den Ursprung deines Lebens, suche deinen Schöpfer. Und dieser Gott will sich finden lassen. In 1. Mose 1, ganz am Anfang der Bibel, steht: Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Diese Aussage sagt etwas Tiefes über uns Menschen. Zweimal wird in diesem einen Satz gesagt, wir sind zum Bilde Gottes geschaffen. Was heißt das? Das Erste, du bist göttlicher Abstammung. Zweitens, du bist nach seinem Bild gemacht, das heißt nach seinem Wesen. Das Innerste, das Gott ist, das hat er an uns Menschen weitergegeben. Was ist das Innerste? Was ist das Innerste dieses Gottes? Wie ist er wirklich? In 1. Johannes 4, Vers 16 steht: Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist durch und durch Liebe. Das ist nicht so, wie wir, mal haben wir Zorn, mal haben wir positive Gedanken, sondern Gott ist durch und durch Liebe. Und er hat uns nach seinem Bilde geschaffen. Das bedeutet, du, ich, wir alle sind Wesen der Liebe. Deshalb haben wir alle eine ungeheure Sehnsucht in uns, danach geliebt zu werden, aber auch Liebe zu geben. Die tiefe Sehnsucht des Menschen in uns, in unserem Innersten, strömt letztlich aus dem Herzen Gottes, geliebt zu werden und zu lieben. Und das müssen wir ganz tief in uns einsinken lassen. Es hat etwas mit unserer Originalität zu tun. Du einmalig, einzigartig, unwiederholbar. Du, ein Wesen der Liebe. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Ein französischer Bruder wohnte an der Grenze zu Deutschland, mitten im Dritten Reich, und es kamen Flüchtlinge über die Grenze nach Frankreich, und er hat die Flüchtlinge aufgefangen, meistens Juden, hat sie in seinem Häuschen versteckt und dann versucht, aus Europa herauszubringen. Dieser Mann heißt Frère Roger, und er sagt Folgendes über den Sinn des Lebens: Das ist der Sinn deines Lebens, geliebt zu sein für immer, geliebt in alle Ewigkeit, damit du selber grenzenlos liebst, ohne Liebe, wozu leben? Starke Worte eines Mannes, der sein Leben riskiert hat, um Juden zu verstecken, Leben zu erhalten. Und er sagt: Du bist geliebt für immer. Was heißt das? Das heißt immer. Es gibt keinen Augenblick, wo du aus dem liebenden Herzen Gottes herausfällst. Ob du dich gut fühlst oder niedergeschlagen bist, du bist geliebt. Ob du toll von dir denkst oder du meinst, minderwertig zu sein, du wirst von Gott geliebt. Ob es grau aussieht in dir, dunkel oder auch strahlend, du bist von Gott geliebt. Und das darf ich im Auftrag deines, unseres Schöpfers heute Morgen euch wirklich ins Herz hineinreden. Gott ist Liebe und bleibe in seiner Liebe. Du bist geliebt für immer. Der Quellort, aus dem wir alle stammen, ist die göttliche Liebe. Das verleiht jedem auch eine Einzigartigkeit und Würde. Weil wir Wesen der Liebe sind, haben wir eine Würde, die uns niemand absprechen kann. Gott stellt sich später vor, auch im Neuen Testament, als der König aller Könige. Und wisst ihr, was das bedeutet? Wenn wir aus seiner Hand herausgegangen sind, Gott, König aller Könige, dann bist du ein Königskind. Dann hast du die Würde einer Prinzessin und eines Prinzen. Das ist ernst gemeint. Er nennt sich auch der Gott des Lebens. Er ist der Lebensermöglicher. Er schafft da Leben, wo der Tod Leben wegreißt. Am Kreuz wurde das sichtbar. Jesus stirbt. Er wird ins Grab gelegt, aber er steht auf und er ist der Durchbrecher des Lebens. Ich habe gerade die Zeit gelesen und da steht drin, dass André Heller sozusagen eine Woche des Staunens gerade in Hamburg durchführt, jetzt im März. Und er wurde interviewt von einem Zeitreporter und ich muss euch das vorlesen, weil mich das tief berührt hat. Die Zeit fragt: Was war das Mutigste, was Sie je getan haben, Herr Heller? Er: Hier zu bleiben. Die Zeit: Hier in Wien? Heller: Nein, überhaupt auf der Welt. Ich habe so eine Sehnsucht, nach Hause zu gehen. Ich weiß, dass ich von woanders herkomme. Und ich weiß, dass ich in dieses Zuhause nach dem Tod zurückkehre. An einen Ort, wo es keine Niedertracht gibt, keine Verlogenheit, keine brachiale Primitivität und quälende Polarität. Ich glaube an einen Ort jenseits der Machtspiele, wo es Geduld gibt, Achtsamkeit und Herzensbildung. Dieser großartige Künstler: Ich habe ein Zuhause. Ich habe Sehnsucht nach diesem Zuhause. Der so viel Ruhm und Ehre erntet, sagt nicht: Na, hier ist das Höchste, was ich erreichen kann. Er sagt: Das Beste kommt. Nicht mein Ruf hier ist das Entscheidende. Ich möchte da hineingehen, wo die Liebe herrscht, für immer. Für immer und alle Zeit. Ein jüdischer Rabbi, Schmolo, fragte einmal: Was ist das Schlimmste, was uns widerfahren kann? Und er antwortet: Wenn der Mensch vergisst, dass er ein Königskind ist. Vergiss es nicht. Du bist ein Königskind. Und wir könnten fragen: Was ist das Schönste in dieser Welt? Zu entdecken, dass ich ein Königskind bin und für immer geliebt. Das hat tiefe Auswirkungen auf unser Leben. Das Erste, wenn wir entdecken, wir sind geliebte Königskinder, dann fangen wir an, unser eigenes Leben, so verdreht es manchmal sein kann, in einen Versöhnungsprozess hineinzunehmen. Ganz gleich, in welche Familienverhältnisse du hineingeboren bist, welche Ereignisse dich verletzt haben, egal welche Gaben in deine Wiege gelegt wurden und welche du dir unbedingt gewünscht hättest. Die Liebe Gottes lockt alles Gute in uns hervor. Das Verschüttete, Vernachlässigte, er bringt es ans Licht, er holt es vor. Er heilt, sagt die Bibel, die zerbrochenen Herzen sind. Wir lernen in diesem Prozess, wir sind eine einzigartige, geliebte Persönlichkeit Gottes. Von der ewigen Liebe Gottes eingehüllt, entdecken wir unsere Originalität, unsere Persönlichkeit. Das ist kein Egoismus, sondern ein befreites Ja zu unserem Sein. Du bist ein Königskind. Du hast die Würde eines Königskind. Du bist geliebt für immer. Die zweite Auswirkung hat Albert Schweitzer so beschrieben: Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir weggehen. Zuerst ergreift uns selbst ganz persönlich die Liebe Gottes. Und wenn wir dann unserer Würde bewusst sind, dann weiß ich auch, mein Nachbar, den ich auf der Straße treffe, den ich vielleicht nie wiedersehe, wir alle, wir sind Kinder eines großen Vaters. Wir gehören zu einer Völkerfamilie. Der Sinn des Lebens eines Afrikaners ist nicht anders als die des Amerikaners und des Australiers nicht anders als das eines Europäers. Der Sinn des Lebens, zur Quelle des Lebens zurückzufinden. Die Liebe Gottes erleben, heilsam für die eigene Originalität. Und drittens, die Liebe an andere weitergeben. Das ist der Weg zum letzten Sinn des Lebens. Und vergiss es nicht. Du bist einzigartig. Du bist unwiederholbar. Du bist geliebt für immer. Amen.